Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Bahn der Zukunft. Neue Konzepte sollen das Zugfahren attraktiver machen. Ein Feature von Martin Reischke.
Choo-choo train, chug-chuggin' at the station. Choo-choo train, conductor pull the car. Choo-choo train, you know our destination. All aboard.
Hallo, grüß Sie.
Die Zukunft der Bahn wartet hinter der Tür einer unscheinbaren Halle in einem grauen Gewerbegebiet vor den Toren Frankfurts.
Also wir stehen jetzt hier vor dem Ideenzug. Wir würden jetzt entspannt einmal durch den ganzen Zug laufen. Der Zug hat die Größe von einem richtigen Doppelstockwagen, ist aber in einzelnen Modulen aufgebaut, sodass wir ihn auch transportieren können.
Von außen sieht der Ideenzug aus wie ein ganz normaler Doppelstockwagen der Bahn. Nur die Räder fehlen. Innen aber hat er wenig zu tun mit dem Einheitsdesign im aktuellen Bahnverkehr. Andreas Schilling betritt den Wagen über eine kleine Rampe. Er ist zuständig für das Marketing bei DB Regio, dem Nahverkehr der Deutschen Bahn. Der Ideenzug, sagt Schilling, sei das Ergebnis jahrelanger Entwicklungen und eines schwierigen Balanceakts.
Wir müssen eben die Züge so konzipieren, dass wir sowohl den Menschen gerecht werden, die eine Stunde bei uns im Zug sind, als auch denen, die nur eine Station fahren. Und das ist sozusagen die Gratwanderung. Wir glauben einfach, dass da mehr geht als die Einheitsbestuhlung, die wir heute oft haben.
Da ist zum Beispiel der Fitnessraum, in dem ein Hometrainer vor einem großen Bildschirm mit Landschaftsmotiven aufgebaut ist. Treibende Beats aus einem Lautsprecher in der Decke sollen den Reisenden zum Training motivieren.
Dann haben wir gesagt, okay, wir haben eben auch auf längeren Strecken eben Pendler, die sagen, ich verbringe da 1,5 Stunden im Zug. Und ich mache sozusagen meine Sporteinheit hier im Zug, bin bereit, das Thema vorzubuchen. Dann haben wir hier ein Fitnessfahrrad mit drin, wo man eben auch die Strecke sieht.
Doch die Bahn hat auch an Reisende gedacht, die es lieber etwas ruhiger haben.
Hier haben wir ein Modul. Was eine totale Innovation für einen Nahverkehrszug, aber überhaupt für einen Zug in Deutschland wäre, das ist quasi eine Einzelkabine.
Die eher an die First Class im Flugzeug als an den Regionalverkehr der Deutschen Bahn erinnert. Hinter einer Glastür ist ein breiter Ledersessel zu sehen, davor ein großer Bildschirm.
Die Idee dabei ist, diese Einzelkabine kann ich vorher buchen. Die kostet dann auch zusätzlich Geld. Dafür habe ich hier sozusagen einen sehr bequemen Sitz. Ich kann das zumachen. Man kann hier reingehen, ist dann da ganz für sich und kann sozusagen die Scheibe für sich milchig machen und kann dann hier sozusagen ganz in Ruhe arbeiten.
Schon im nächsten Jahr soll dieses Modul im Nahverkehr in Bayern erprobt werden. Aber Schilling ist längst noch nicht fertig mit seinen Ideen für die Mobilität der Zukunft. Er ist schon zum nächsten Modul gewandert.
Wir wollen weg, dass wir nur irgendwie einen Haltegriff irgendwo haben. Wir haben hier ganz viele Sitzstehgelegenheiten. Wie nennen wir die Dinger?
Die nennen wir Stehstützen.
Wir nennen sie Stehstützen oder Gelegenheiten, wo sie sich anlehnen können, wo sie ein bisschen draufsetzen können, die aber es ermöglichen, dass relativ viele Menschen in so einer kommunikativen Zone hier unterkommen.
Denn auch darum geht es. Mit schmalen, gepolsterten Sitzbalken viele Menschen auf wenig Raum komfortabel transportieren zu können.
In Bayern, wo wir es erproben werden, nennt sich das dann Stammtisch. Da haben wir einen schmalen Tisch mit dabei, da können Menschen auf beiden Seiten sitzen. Und die Menschen haben ja in unseren Zügen alle ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Und hier kann man eben gut mit Freunden, Pendler, die immer wieder die gleiche Strecke fahren, sich hier nach der Arbeit gut unterhalten.
Grüß euch, servus. Wir cruisen mit dem DB Regio, immer wieder ganz entspannt. Cruisen mit dem DB Regio, einmal quer durchs Bundesland. Und wir cruisen mit dem DB Regio.
Glaubt man Andreas Schilling, dann wird die Bahn der Zukunft so etwas wie ein Multifunktionsfahrzeug für die individualisierte Gesellschaft sein. Mit verschiedenen Angeboten für dauergestresste Manager ebenso wie für Pendler in Feierabendlaune. Noch sieht die Realität allerdings etwas anders aus.
Meine Damen, meine Herren, danke, dass Sie mit uns reisen. Zu abgefahrenen Preisen, auf abgefahrenen Gleisen. Für Ihre Leidensfähigkeit danken wir spontan. Sing
Thank you for traveling with Deutsche Bahn.
Für seinen Bahntest befragt der Verkehrsclub Deutschland, eine Art ökologischer Gegenspieler des ADAC, regelmäßig Zugreisende nach den Dingen, die ihnen bei der Bahnfahrt wichtig sind.
Und die meist genannten Merkmale, das sind 5 Stück. Das ist die Fahrdauer, das sind die Direktverbindungen, die Höhe der Ticketpreise, die Pünktlichkeit der Züge und die Klimaverträglichkeit der Bahn. In Sachen Klimaverträglichkeit stellen die Fahrgäste der Bahn heute schon ein sehr gutes Zeugnis aus. In Sachen Fahrdauer stellen sie der Bahn auch ein relativ gutes Zeugnis aus.
Sagt VCD-Bahnreferent Philipp Kosok. Bei den anderen Themen sind die Zugreisenden laut aktuellem VCD-Bahntest allerdings deutlich kritischer.
Die großen Baustellen bleibt das Angebot, das bleibt die Höhe der Ticketpreise und die Pünktlichkeit der Züge. Die Bahn ist ja anhaltend unpünktlich im Fernverkehr und das liegt daran, dass das Schienennetz heute überaltert ist und dass es nicht mit der wachsenden Nachfrage der Fahrgäste mitgewachsen ist. Deswegen müssen wir mehr in das Netz investieren. Wir brauchen ein besseres Angebot. Das sehen wir in Zukunft vor allem mit dem Deutschlandtakt gegeben.
Der Deutschlandtakt ist das Konzept der Stunde, wenn es um die ökologische Verkehrswende in der Bundesrepublik geht. Die Idee soll Bahnreisen viel einfacher und damit kundenfreundlicher machen. Im Kern geht es darum, dass der Bahnverkehr massiv ausgebaut wird. Und zwar nach einem einfachen System. Die Bahnhöfe sollen in Zukunft im regelmäßigen Takt zur immer gleichen Minutenzeit angesteuert werden. Der Hauptbahnhof von Frankfurt-Main ist einer der verkehrsreichsten Bahnhöfe in Deutschland. Ihm würde als Knotenbahnhof auch im Deutschlandtakt eine wichtige Funktion zukommen. Achim Staus, Konzernsprecher der Deutschen Bahn.
Der Grundgedanke des Deutschlandtakts besteht ja auch darin, zu festen, merkbaren Zeiten auch eine bessere Umsteigesituation zu schaffen. Der Fernzug kommt an und der Fahrgast weiß, wenn ich jetzt aussteige an meinem Knotenbahnhof, dann habe ich in aller Himmelsrichtung in den nächsten 5 bis 10 Minuten einen Anschlusszug.
Mit dem Deutschlandtakt, so das Ziel der Bundesregierung, soll sich bis 2030 die Zahl der Reisenden im Fernverkehr verdoppeln. Die Deutsche Bahn will dafür die 30 größten deutschen Städte im 30-Minuten-Takt miteinander verbinden. Um das ambitionierte Projekt verwirklichen zu können, sind hohe Investitionen notwendig. In das marode Schienennetz, aber auch in die Knotenbahnhöfe, an denen die Reisenden nicht wie heute über die Stunde verteilt, sondern wellenähnlich zur gleichen Zeit zum Umstieg ankommen werden. Um diese Herausforderungen bewältigen zu können, haben sich die Bundesregierung und die Bahn auf ein Investitionspaket für die bestehende Infrastruktur von 86 Milliarden Euro für die nächsten 10 Jahre geeinigt.
Da brauchen wir mehr Gleise, mehr Weichen, mehr Infrastruktur. Da müssen wir ein bisschen was nachholen. Jetzt kann man immer Schuldige suchen, aber wir suchen eigentlich lieber Lösungen, schauen nach vorne und haben da das klare Signal auch vom Eigentümer, vom Bund, dass uns für solche Baumaßnahmen deutlich mehr Geld zur Verfügung steht. Und es ist auch der erklärte Wille der Politik, die Verkehrswende mit Hilfe der Bahn zu schaffen. Sie muss im Güterverkehr und im Personenverkehr sich auf der Schiene abspielen.
Eine Erkenntnis, zu der die Schweiz schon vor Jahrzehnten gekommen ist. Werner Stohler, ein distinguierter älterer Herr mit kurzen weißen Haaren und einem dunkelblauen Anzug mit Einstecktuch, sitzt in einem Café am Zürcher Hauptbahnhof. In den 1960er Jahren habe auch in der Schweiz das Auto den Bahnverkehr immer weiter verdrängt, erinnert sich der pensionierte Verkehrsplaner. Deshalb hätten einige seiner Berufskollegen damals ein neues Konzept entwickelt.
Und diese kleine, junge Truppe von Leuten hat gesagt, wir müssen die Bahn sehr viel einfacher machen in ihrer Nutzung. Und ein Element, um die Bahn einfach zu nutzen, war der Taktfahrplan. mit seinen regelmäßig stündlich gleichen Abfahrten.
Dann kamen den jungen Planern die Zeitumstände zu Hilfe. In den 1980er Jahren rückte in Westeuropa das Waldsterben in den Fokus der Öffentlichkeit. Auch in der Schweiz wurde diskutiert, wie man dem Problem Herr werden könne.
Und ein Element war schon damals zu sagen, wir müssen versuchen, den Straßenverkehr zu reduzieren und die Leute in die Eisenbahn zu locken. Und dann hat man, also mit Verbilligungen, hat man versucht, mehr Leute in die Bahn zu bringen. Und zusammen mit dem Taktfahrplan hat das dann wirklich zu funktionieren begonnen.
Wie das funktioniert, kann man am besten vom Prime Tower beobachten, einem mehr als 120 Meter hohen Büroturm an der S-Bahn-Station Hartbrücke, nur wenige hundert Meter vom Zürcher Hauptbahnhof entfernt. In der obersten Etage ist ein Panorama-Restaurant untergebracht. Weit hinten ist die Halle des Zürcher Hauptbahnhofs zu erkennen, davor ein großes Weichenfeld.
Weil ja alle Gleise möglichst von allen Seiten zugänglich sein sollen. Im Laufe der Jahre hat man begonnen, die Gleise zu spezialisieren.
Vom Panorama-Restaurant sehen die vielen verschlungenen Gleise mit ihren Brücken, Tunneln und Weichen aus wie der Traum eines überambitionierten Modellbahnbastlers. Im Hintergrund leuchtet blau der Zürichsee. Werner Stohler hat jahrelang selbst Verkehrsbetriebe zum Thema Taktfahrplan beraten. Wenn er hier oben sitzt, dann kann er zusehen, wie der Bahnhof atmet. Mit einem großen Atemzug alle 30 Minuten. Denn der Bahnhof hört auf den Halbstundentakt. Kurz vor der halben Stunde fahren die Züge ein, der Bahnhof füllt sich, die Passagiere wechseln zwischen den Gleisen und Bahnen. Kurz nach der halben Stunde fahren sämtliche Züge wieder ab. Am Bahnhof wird es ruhig.
Jetzt ist kurz nach halb. Jetzt fahren noch die letzten Fernzüge, fahren jetzt aus. Und in etwa 10 Minuten können wir dann zuschauen, wie in der Gegenrichtung wiederum die Fernzüge aus allen Richtungen in die Halle einfahren.
Und während Stohler noch auf seinen Espresso wartet und sich das Gleisfeld immer weiter leert, erklärt er das komplexe System der Abfahrten.
Wenn die Welle losgeht, dann fährt zur Minute 00 der Basler, zur Minute 02 der Berner IC, zur Minute 04 fährt der Bieler IC und der Zuger Interregio. Dann zur Minute 05 geht es nach Schaffhausen und so, jetzt weiß ich bald nicht mehr weiter. Also so geht es in der Minutentaktfolge weiter bis zur Minute 12, der letzte Interregio nach Chur fährt. Dann ist die Halle leer.
Knapp 10 Minuten später kommen die ersten Züge ins Bild, die gemächlich Richtung Hauptbahnhof zu kriechen scheinen. Jetzt, bei der Einfahrt, wiederholt sich der Ablauf im 2-Minuten-Takt in umgekehrter Reihenfolge. Eine technische und planerische Meisterleistung, die von oben wie ein Kinderspiel erscheint, sagt Stohler.
Es ist natürlich so, dass wenn man diesem Betrieb von oben zuschaut, dann geht das alles eigentlich recht gemächlich zu. 2 Minuten zu warten, das ist natürlich nicht radiohörerkonform. Ja? Für den Betrieb einer Eisenbahn sind 2 Minuten Zugfolgezeiten ganz sportliche Angelegenheiten. Da muss sehr vieles perfekt funktionieren.
Um den Mann zu treffen, der den perfekten Ablauf des Schweizer Bahnverkehrs überwacht, muss man weiter in die Schweizer Hauptstadt reisen. Abfahrt zur Minute 02 in Zürich. Ankunft zur Minute 58 in Bern. Taktgenau. Als der Direktor des Schweizer Bundesamtes für Verkehr, kurz BAV, ist Peter Füglisthaler für den gesamten öffentlichen Verkehr des Landes zuständig. Die BAV residiert in einem lichten Gebäude mit großen Fenstern, hellem Holz und Sichtbeton, das eher wie der Sitz einer großen Umwelt-NGO aussieht als wie das Verwaltungsgebäude einer Bundesbehörde. Aber eigentlich passt das ganz gut.
Also im öffentlichen Verkehr sind wir spitze. Ich weiß nicht weltweit, aber sicher im europäischen Raum haben wir das best ausgebaute öffentliche Verkehrssystem,
sagt Füglisthaler selbstbewusst. Kaum ein Verkehrsexperte würde dem widersprechen. Rückgrat dieses Erfolgs ist der vertaktete Schweizer Bahnverkehr. Doch auch in der Schweiz gab es eine Zeit vor dem integrierten Taktfahrplan.
Wir wurden auch aus Schaden klug. Wir haben das nicht einfach erfunden. Bevor dieses Knotenkonzept gab, gab es die Idee einer NHT, neue Haupttransversale. Das war die Schnellfahrstrecke Bern-Zürich. Über die grüne Wiese an allen Städten dazwischen vorbei. Und das hatte politisch in der Schweiz keine Chance. Weil dann hat man gesagt, dann werden die Zwischenräume nicht bedient. Man will nicht einfach nur schnell, sondern man will das ganze Land erschließen.
In anderen westeuropäischen Ländern wie Frankreich und Spanien hat man in den vergangenen Jahrzehnten dagegen konsequent auf den Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen den Metropolen gesetzt. Die 750 Kilometer lange Strecke Paris-Marseille schafft der französische TGV nonstop in rund 3 Stunden. Und für die mehr als 600 Kilometer zwischen Barcelona und Madrid benötigt der spanische Hochgeschwindigkeitszug AVE gerade einmal 2,5 Stunden. So schnell ist man in der Schweiz nicht unterwegs. Einen gut ausgebauten Regionalverkehr sucht man in Frankreich und Spanien außerhalb der Ballungsräume allerdings vergeblich.
Das ist wahrscheinlich schon eine Eigenheit der Schweiz, dass wir halt einen großen Wert auf die Grundversorgung legen. Ich nehme hier das Beispiel Frankreich, wo dann ganze Regionen abgehängt wurden oder auch wahrscheinlich im Osten von Deutschland. Da haben wir in der Schweiz eine sehr, sehr hohe Sensibilität. Wir können nicht nur in den Zentren Hochgeschwindigkeit bauen, sondern wir brauchen ein System, das eben diese Kohäsion der Schweiz mit den 4 Landessprachen, das dem auch Rechnung trägt. Und ich glaube, das waren alles so Überlegungen, die dann zu diesem Modell geführt haben.
Und noch ein anderer Grund spricht in den Augen von Füglisthaler gegen den Hochgeschwindigkeitsverkehr in seinem Land.
Wir haben auch einen Grundsatz in der Schweiz, der heißt Kapazität vor Geschwindigkeit. Also wir haben in der Schweiz keine Schnellfahrstrecken. Wir fahren maximal 200 Kilometer pro Stunde, weil je schneller das sie verbinden, umso mehr Verkehr generieren sie. Und wir wollen eigentlich nicht Verkehr generieren, wir wollen Verkehr bewältigen, also die Nachfrage, wenn möglich ist, auf die Schiene nehmen.
Deshalb setzt die Schweizer Bahn in ihrem Taktsystem flächendeckend auf Doppelstockzüge, die viele Menschen transportieren können. Und es gäbe noch einen anderen Punkt, der zum Erfolg der Schweizer Bahn beigetragen habe.
Wir haben keine Gewinnablieferung der SBB an den Staat. Also diese Idee, die in Deutschland lange verfolgt wurde, dass die Deutsche Bahn ein rentables Unternehmen sein soll und Gewinn und Börse, das hatten wir nie. Sondern es war immer klar, es ist ein staatseigenes Unternehmen. Sie haben die primäre Aufgabe, ein gutes Schienennetz zu unterhalten und zu entwickeln und eine hohe Qualität bei den Zügen zu liefern. Und auch wenn eine Bahn wirklich effizient und betriebswirtschaftlich betrieben werden soll, sie soll nie renditeorientiert betrieben werden.
In Deutschland war das lange anders. Mit der Bahnreform von 1994 wurde die Deutsche Bahn in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Doch der einst geplante Börsengang ist längst abgesagt. Nun steht die gute Anbindung des ganzen Landes im Vordergrund. Mit dem Deutschlandtakt will die Bundesregierung die Schiene offenbar zu einem leistungsfähigen Verkehrsnetz für alle Bürgerinnen und Bürger ausbauen. Füglisthaler begrüßt die neue Entwicklung, aber er warnt auch vor zu viel Euphorie.
Es sind keine schnellen Erfolge zu erwarten. Auch wenn jetzt das Geld gesprochen wird, die Pünktlichkeit in Deutschland, das geht ein paar Jahre, bis das besser wird, bis sich ein Taktfahrplan durchgesetzt hat. Da muss man auch bereit sein, der Bahn und ihren Managern auch wirklich die Zeit zu geben, jetzt daran zu bleiben und über mehrere Jahre dieses Ziel zu verfolgen.
Grüß Gott, meine Damen und Herren, herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn auf dem Weg nach Berlin.
Wieder in der Deutschen Bahn. Füglisthalers Amtskollege in Berlin ist Enak Ferlemann. Ferlemann sitzt seit 2002 für die CDU im Bundestag. Als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium ist er für den Schienenverkehr verantwortlich. Dass man für die Einführung des Deutschlandtakts einen langen Atem braucht, macht ihm keine Sorgen. Ferlemann ist vielmehr voller Zuversicht.
Um den Deutschlandtakt fahren zu können, müssen wir in Infrastruktur investieren. Sowohl in den Bestand als auch in Aus- und Neubau. Das ist eine Fülle von Maßnahmen. Und wir werden schon 2021 die erste Region in den Deutschlandtakt aufnehmen und so nach und nach, Region für Region, dann mit dem Deutschlandtakt ausstatten. Bis 2030 soll er dann verwirklicht sein. Wenn es 1, 2, 3 Jahre länger dauert, ist das auch kein Drama, weil wir abschnittsweise vorgehen.
Kein Wunder, dass Ferlemann so optimistisch ist. Schließlich ist mit der Klimadebatte die Bahnpolitik wieder ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt. Und sie kann erste Erfolge vorweisen. Neben der vereinbarten Rekordsumme von 86 Milliarden Euro bis 2030 für die Sanierung der vorhandenen Infrastruktur ist auch die Reduzierung der Mehrwertsteuer für Fernverkehrstickets von 19% auf 7%, die die Bundesregierung kürzlich beschlossen hat, entscheidend. Zum Jahreswechsel wurden die Tickets im Fernverkehr damit um 10% günstiger. Diesen Schwung will Ferlemann nun nutzen, um das große Thema Deutschlandtakt anzugehen.
Also wir stellen mit dem Deutschlandtakt praktisch das ganze Bahnsystem, wie ich zu sagen pflege, vom Kopf wieder auf die Füße. Das heißt, den Takt, den wir fahren wollen, die Vorgaben, die wir machen, die müssen sich in der Infrastruktur wiederfinden und auch gefahren werden können. Und insofern ist es ein Paradigmenwechsel. Und wir legen als Bundesregierung einen Modellfahrplan vor, wie wir glauben, wie alle Regionen gut erschlossen sind, dass alle Verkehrsverbindungen gut entwickelt sind, dass alle Regionen sich angebunden fühlen.
Der Modellfahrplan hat allerdings einen kleinen Schönheitsfehler. Denn nur im subventionierten Nahverkehr entscheiden die Bundesländer und damit die Politik, welche Bahnstrecken in welchem Takt angeboten werden. Im Fernverkehr dagegen schreiben die Bahnunternehmen selbst ihre Fahrpläne und wählen dafür Strecken aus, die sie für rentabel halten. Wenn die Bundesregierung also vom flächendeckenden Deutschlandtakt spricht, so ist sie auf die Unterstützung und den guten Willen der Deutschen Bahn angewiesen. Kritiker fordern deshalb auch im Fernverkehr stärkere Vorgaben durch die Politik. Staatssekretär Ferlemann dagegen vertraut voll und ganz auf die Bahnunternehmen.
Ob das nachher in der Praxis durch Verkehrsunternehmen ausgefüllt wird, ist deren Entscheidung. Das kann nicht die Bundesregierung vorgeben.
Dabei könnte sich die Politik natürlich durchaus in die Planung und Durchführung des Bahnfernverkehrs einmischen. Schließlich ist der Bund 100%iger Eigentümer der Deutschen Bahn. Doch ob bisher abgehängte Regionen und Städte vom neuen Deutschlandtakt profitieren werden, überlässt die Bundesregierung lieber dem Markt. Der soll auch ein anderes Problem lösen. Die Deutsche Bahn und andere öffentliche und private Verkehrsbetriebe haben es bisher nicht geschafft, gemeinsame Ticketsysteme zu etablieren, die einen Fahrscheinkauf von Haustür zu Haustür ermöglichen. Selbst mit der Bahncard 100, die bundesweit zur kostenlosen Benutzung des DB-Netzes berechtigt, kann man zwar in vielen, aber längst nicht in allen deutschen Städten den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Das heißt, S-Bahnen immer, denn die gehören zur Deutschen Bahn. U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen meistens, aber oft nicht im gesamten Netz. Und? Wer auch noch auf die kühne Idee kommt, mit der Bahn europäische Ländergrenzen zu überqueren, hat es besonders schwer beim Ticketkauf. Fazit: Es ist kompliziert. Ferlemann, leicht genervt.
Das ist Aufgabe der Bahnen. Das können sie politisch nicht vorgeben. Gleichwohl moderieren wir natürlich diese Prozesse und drängen auch darauf, dass man in diese Richtung geht, um das System Schiene attraktiver zu machen.
Für diesen Zweck haben verschiedene europäische Bahnunternehmen, darunter die Deutsche Bahn, ein internationales Buchungsportal aufgebaut. Auf der Seite bekommt der Kunde zwar minutengenaue Verbindungsdaten, doch wie teuer die Fahrt ist, bleibt häufig im Dunkeln. Preisauskunft nicht möglich, vermeldet das Portal dann.
Kommt, wir spielen Eisenbahn, du bist Lokomotive, 1, 2, 3, 4 Wagen dran.
Da Dass der Fahrkartenkauf auch ganz einfach sein kann, zeigt wieder der Blick in die Schweiz. In einer kleinen Gasse in der Berner Innenstadt hat das Start-up Fairtick seinen Sitz. Pressesprecher Andrin Huber erklärt, wie mobiler Fahrkartenkauf heute funktioniert. Dafür hat er 4 Buchstaben an eine weiße Tafel geschrieben. C-I-C-O, sprich Chico.
Die einfachste Variante ist die Check-in-Check-out-Lösung. Chico nennt man das. Und das bedeutet, dass Sie am Anfang Ihrer Reise eine aktive Handlung machen. Mit handybasierten Lösungen wie Fairtick wischen Sie den Button, den Check-in-Button nach rechts und dann sind Sie eingecheckt. Am Schluss der Reise müssen Sie dasselbe nochmal machen, aktiv die Reise beenden, deshalb Check-out.
Dann nimmt er den Edding und schreibt noch einen 5. Buchstaben auf die Tafel. C-I-A-C-O ist dort jetzt zu lesen.
Was wir jetzt machen ist, wir klemmen hier ein A dazu. Das heißt Check-in Assisted Check-out. Und das bedeutet, dass Sie, wenn Sie den Check-out vergessen, eine Check-out-Erinnerung erhalten. Dadurch können wir die vergessenen Checkouts auf ungefähr 1 Promille aller Fahrten senken.
Wer die Fairtick-App auf sein Handy lädt, kann sich die lästige Suche im Tarifverbund eines fremden Verkehrsverbundes endlich ersparen.
Die Vision von Fairtick ist, den Zugang zum öffentlichen Verkehr radikal zu vereinfachen. Sie registrieren sich und anschließend können Sie mit einer Wischbewegung sich einchecken und Sie haben anschließend eine gültige Fahrkarte für die ganze Region. Dank Standortortung wird Ihnen die Fahrt erfasst. Am Ende der Reise checken Sie sich wieder aus und Sie erhalten das günstigstmögliche Ticket für Ihre Fahrt automatisch verrechnet.
Schon heute gilt die App im gesamten öffentlichen Nah- und Fernverkehr der Schweiz. Mehr als 12 Millionen Fahrten wurden mit der App bereits absolviert. Davon profitiert auch der öffentliche Verkehr, weil er sich neue Kundenkreise erschließt. Dabei ist es offenbar die Einfachheit des Systems, die Nutzerinnen und Nutzer überzeugt und so zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsträger wie die Bahn einlädt. Staatssekretär Enak Ferlemann hat noch eine andere Idee, wie Bahnfahren auch in Deutschland attraktiver werden kann.
Wettbewerb ist immer gut für jedes System. Deswegen je mehr Wettbewerb, umso besser.
Liebe Grüße jetzt auch alle in Mannheim Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im Flixtrain 76307 Richtung Stuttgart. Unsere nächsten Stationen werden sein Heidelberg Hauptbahnhof und dann folgt auch schon unser Ziel- und Endbahnhof Stuttgart Hauptbahnhof.
Seit der Bahnreform von 1994 ist der Bahnverkehr in Deutschland liberalisiert. Im subventionierten Nahverkehr werden nur noch etwa 2/3 der Strecken von der Deutschen Bahn betrieben. Im gewinnorientierten Fernverkehr dagegen hat die Deutsche Bahn noch einen Marktanteil von 99%. Einer der wenigen Wettbewerber ist Flixtrain, ein Bahnunternehmen, das zur Flix Mobility GmbH gehört, das Unternehmen, das auch die Flixbus-Flotte betreibt. Momentan verkehrt das Unternehmen mit seinen grün lackierten Zügen zwischen Aachen und Leipzig, Stuttgart und Berlin sowie Köln und Hamburg.
Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Fahrt mit dem Team. Und mit dem Flixtrain würden wir uns natürlich freuen, Sie recht bald wieder.
Als Newcomer im Fernverkehr mit dem Platzhirsch Deutsche Bahn zu konkurrieren, ist äußerst schwierig. Verschiedene Unternehmen haben den Versuch schon unternommen und sind gescheitert. Bei Flixtrain sei das anders, meint Pressesprecher Martin Manjapir.
Den entscheidenden Vorteil, den wir haben, ist, denke ich, dass wir dieses Modell schon einmal erfolgreich geschafft haben, nämlich auf der Straße mit unseren Fernbussen. Das heißt, wir wissen, wie das funktioniert, öffentlicher Fernverkehr. Wir wissen, wie wir Kunden dazu anregen können, nachhaltig und günstig zu reisen.
Bisher setzt Flixtrain auf Kampfpreise, die deutlich unter den Tarifen der Deutschen Bahn liegen. Trotzdem gäbe es für das Unternehmen große Hürden.
Zum einen ist es natürlich so, dass viele Prozesse, die dort stattfinden auf der Schiene, auf die Deutsche Bahn zugeschnitten sind. Da wird man auch oft benachteiligt. Also zum einen ist es so, dass die Vergabegesellschaft der Trassen, die DB Netz, der Tochtergesellschaft DB in die Hände spielt. Das heißt, manchmal kriegt man dann eben als Nebenplayer nicht unbedingt die Trassen, die wirklich wirtschaftlich zu betreiben sind.
Flixtrain fordert deshalb die Trennung von Netz und Betrieb. Derzeit wird das Bahnnetz in Deutschland von der DB Netz verwaltet, einer 100%igen Tochter der Bahn AG. Für die Nutzung der Trassen verlangt die DB Netz Gebühren von den Bahnunternehmen. Philipp Kosok vom Verkehrsclub Deutschland sieht ein anderes Problem. Um noch mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen, müssten die hohen Trassenpreise endlich gesenkt werden, fordert der Bahnexperte.
Weil es so teuer ist, auf dem deutschen Schienennetz zu fahren, werden viele Verbindungen gar nicht angeboten. Wir erwarten uns also von einer Senkung der Trassenpreise zum einen, dass die Ticketpreise für die Fahrgäste günstiger werden, zum anderen aber auch, dass das Angebot an Fahrten auf der Schiene mehr wird. Dass das geht, hat die Bundesregierung bewiesen. Sie hat nämlich vor gut einem Jahr die Trassenpreise für den Güterverkehr auf der Schiene deutlich abgesenkt. Gerade eben aus der Motivation heraus, mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagern zu wollen.
Doch Staatssekretär Enak Ferlemann winkt ab.
Im Fernverkehr brauchen wir diese Reduzierung nicht, da wir ja sehen, dass die Bahn im Markt gut platziert ist. Da ist ja eher die Frage, dass sich zum Beispiel die Fernbusse benachteiligt fühlen. Also insofern brauchen wir dort keine Subventionierung vorzunehmen. Die Züge sind voll und wir haben ja deutlich steigende Passagierzahlen.
Soll heißen, der Markt regelt das schon alleine. Aber stimmt das wirklich? Tatsächlich nimmt die Zahl der Reisenden im Fernverkehr schon seit Jahren kontinuierlich zu. Doch um die Verkehrswende zu schaffen, reichen mehr Fahrgäste alleine nicht aus, erklärt Philipp Kosok vom Verkehrsclub Deutschland.
Grundsätzlich ist es ein positives Symbol, dass wir Jahr für Jahr in Deutschland einen Fahrgastrekord vermelden können. Bei der Bahn sowie insgesamt bei den öffentlichen Verkehrsmitteln in ganz Deutschland. Die Menschen sind mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Aber, und da kommt der Wermutstropfen, sie sind auch mehr mit dem Autoverkehr unterwegs. Der Anteil der öffentlichen Verkehrsmittel zu dem Anteil des Verkehrs mit dem Auto, der ist unverändert.
Von einer Verkehrswende könne daher noch gar keine Rede sein. Tatsächlich werden nur rund 10% der Wege in Deutschland mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt. Beim Auto sind es mehr als 50%. Der Wert hat sich laut einer Mobilitätsstudie des Bundesverkehrsministeriums zwischen 2008 und 2017 kaum verändert.
Das führt dazu, dass die CO2-Emissionen im Verkehr heute exakt dieselben sind wie noch 1990. Da gab es keinerlei Reduktion. Und das macht für Deutschland heute die Klimaziele in den nächsten Jahren eigentlich unerreichbar. Was wir brauchen, ist, dass die umweltfreundlichen Verkehrsmittel, und das ist allen voran die Bahn, deutlich überproportional wachsen, sodass wir eine Reduktion des Verkehrs auf der Straße und auch des Luftverkehrs möglich machen können.
Ein Ziel, das im Autofahrerland Deutschland auch mit dem neuen Taktfahrplan eine riesige Herausforderung bleibt.
Die Bahn der Zukunft. Neue Konzepte sollen das Zugfahren attraktiver machen. Sie hörten ein Feature von Martin Reischke. Es sprach Frank Arnold. Die Redaktion hatte Carsten Burtke, die Regie Klaus-Michael Klingsporn, an der Technik saß Peter Seifert.